was ist die Geschichte? Der Minister, der für moderne Mobilität zuständig ist, trifft sich mit einem Start-up, weil das zu seinem Job gehört, nämlich offen zu sein für innovative Ideen. Also vorweg, solche Treffen sind keineswegs etwas Ungewöhnliches. Auch vorweg, was hat die Firma Augustus Intelligence davon gehabt? Finanziell gar nichts. An besagtes Start-up floss kein Geld, in Zahlen 0 Cent. Das Unternehmen war und ist nicht Teil einer finanziellen Unterstützung oder Förderung durch das BMVI. Was hat das BMVI oder der Minister von diesen Treffen, die ich gleich nennen werde, grundsätzlich die Perspektive eines Start-ups? Es geht hier um das Thema künstliche Intelligenz.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag in der Bundespressekonferenz. Unsere Gäste sind die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wir freuen uns über das Interesse der Fernsehsender, die auch dabei sind, unter anderem wieder Phoenix mit der Gebärdendolmetschung. Auch dafür herzlichen Dank. Bevor Frau Demmer die Termine der Bundeskanzlerin, die öffentlichen Termine der nächsten Woche vorstellt, begrüßen wir als neuen Vertreter des Bundesinnenministeriums an dieser Stelle Herrn Dr. Markus Lammert. Herzlich willkommen. Sie stellen sich kurz selbst vor, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Markus Lammert. Ich bin jetzt seit Ende letzten Jahres in der Pressestelle im Bundesinnenministerium, war vorher einige Jahre in ganz ähnlicher Funktion in der EU-Kommission in Brüssel, im dortigen Sprecherdienst. Ja, und jetzt freue ich mich, Ihnen hier auf Ihre Fragen antworten zu dürfen. Danke.
Und wir freuen uns auf Ihre Antworten, auf die Zusammenarbeit. Alles Gute und willkommen nochmal an dieser Stelle.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ja, dann kommen wir zu den öffentlichen Terminen der Kanzlerin.
Frau Demmert. Genau. In bewegten Zeiten sind da natürlich immer Änderungen vorbehalten. Aber über Änderungen würden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren. Im Vorfeld der deutschen EU-Ratspräsidentschaft tauscht sich die Bundeskanzlerin am Dienstag, den 23. ab 11 Uhr, in einer Videokonferenz mit dem Premierminister von Portugal, Antonio Costa, und dem Ministerpräsidenten von Slowenien, Janez Janša, aus. Wie Sie wissen, wird Deutschland am 1. Juli 2020 turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der EU übernehmen. Uns folgen dann Portugal und Slowenien, und zusammen bilden wir dann gemeinsam mit Portugal und Slowenien die sogenannte EU-Trio-Ratspräsidentschaft vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021. Dieses Auftakttreffen der drei Regierungschefs finden vor Beginn einer neuen Trio-Präsidentschaft regelmäßig statt, wenn auch normalerweise natürlich nicht virtuell, das ist den Folgen der Pandemie geschuldet. Am Dienstag wird die Bundeskanzlerin mit ihren beiden Kollegen über Themen sprechen, die Schwerpunkte der gemeinsamen Trio-Präsidentschaft betreffen und im sogenannten Trio-Programm festgehalten sind. Unser gemeinsames Ziel mit Portugal und Slowenien ist, Europa stärker, solidarischer und nachhaltiger aus der Krise herauskommt, als es hineingegangen ist. Am Mittwoch findet zunächst wie gewohnt unter der Leitung der Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts statt. Im Anschluss trifft der Kabinettausschuss für Digitalisierung zu seiner vierten Sitzung zusammen. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das ja alle Bereiche von Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung erfasst. Und deshalb betrifft sie natürlich auch alle Ressorts der Bundesregierung. Die wichtigen Fragen, die sich aus dem Digitalisierungsprozess ergeben, müssen also auch ressortübergreifend beraten, koordiniert und beantwortet werden. Dazu ist in regelmäßiger Austausch nicht nur auf Fach- und Ministerebene notwendig. Die wöchentliche Kabinettssitzung sind angesichts der Komplexität und des zeitlichen Beratungsbedarfs da eben nicht das geeignete Forum. Deswegen ist zusätzlich dieses Digitalkabinett ins Leben gerufen worden. Hier wollen die Mitglieder über folgende Punkte beraten: den aktuellen Stand sowie weiterer Prozess der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten, ein Bericht über den Stand zum Digitalisierungsprogramm Bund, Erfahrungen der Bundesbehörden zu papierlosen Kommunikation sowie ein Zwischenbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe Personal in der digitalen Verwaltung. Und dann folgt noch ein aktueller Stand sowie der weitere Prozess zur Datenstrategie der Bundesregierung. Vorsitzende des Gremiums ist die Bundeskanzlerin, stellvertretender Vorsitzender ist der Vizekanzler und Bundesminister Scholz. Der beauftragte Vorsitz obliegt dem Chef des Bundeskanzleramts und alle Bundesministerinnen und Bundesminister sowie die Staatsministerin für Digitalisierung und der Chef des Presse- und Informationsamtes, der ja hier regelmäßig auf diesem Platz sitzt, sind ständige Mitglieder des Kabinettausschusses Digitalisierung. Und damit wäre ich durch.
Danke, Frau Demmer. Ja, gibt es zu den Terminen, angefangen Trio-Treffen, Ratspräsidentschaft, Fragen? Das sehe ich nicht. Zu den anderen Terminen sehe ich jetzt auch nichts. Dann kommen wir ins offene Feld. Bitte schön, Frau Staus.
Ach, Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz?
Sicher.
Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Denn ich würde doch mich gerne freuen über 9,6 Millionen Downloads der Corona-Warn-App, weil das doch ein starker Start ist und ein Zeichen für die durchweg doch hohe Akzeptanz. Wobei ich an dieser Stelle natürlich nicht auslassen darf, zu sagen, dass es natürlich keine Vorgaben gibt für irgendwelche Mindestnutzerzahlen, sondern jeder Nutzer nützt. Der Download und die Nutzung sind natürlich weiterhin freiwillig und jeder, der mitmacht, hilft. Aber wie gesagt, 9,6 Millionen Downloads, darüber freuen wir uns.
Prima. Bleiben wir trotzdem jetzt. Frau Staus hatte ich aufgerufen. Bitte.
Ja, Staus, ARD. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um Tönnies. Wie blicken Sie auf die Entwicklung dort und muss da gesetzgeberisch noch mehr gemacht werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir nehmen das Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh sehr, sehr ernst. Jetzt kommt es natürlich darauf an, möglichst schnell die Infektionsketten zu unterbrechen. Und deswegen war es auch richtig, dass im Kreis Gütersloh in großem Maßstab Reintests jetzt angeordnet wurden. Das zu ermöglichen, wissen Sie, das war unser Ziel mit der jüngsten Testverordnung, die wir auf den Weg gebracht haben. Unklar ist allerdings noch, wie sich das Virus in dem Schlachtbetrieb so schnell ausbreiten konnte. Das wird derzeit von den Behörden vor Ort ermittelt und die Untersuchungen dazu laufen noch.
Darf ich kurz bitte, Frau. Sehen Sie da in Ihrem Ministerium auch den Bedarf, dass es geht ja um dieses Gesetz, was kommen soll, dass das auch früher kommen muss?
Also wie gesagt, das würde ich gerne an das Arbeitsministerium weitergeben. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen.
Wollen wir einen Wechsel da machen dann?
Ja, ich kann eigentlich nichts dem hinzufügen, was der Minister gestern ja schon öffentlich gesagt hat. Er hat deutlich gemacht, dass Corona gezeigt hat, welchen Bedarf wir hier haben, dass wir jetzt hier Veränderungen brauchen, vor allem was den Arbeitsschutz der Beschäftigten in der Fleischbranche anbelangt. Das Gesetz hat er angekündigt. Er hat auch nochmal klargemacht, dass das jetzt so schnell wie möglich kommen soll. Sie wissen, es gibt dazu ja auch schon einen Kabinettbeschluss, was die Eckpunkte anbelangt. Die Bundesregierung hat also nach den ersten Ausbrüchen, die wir gesehen haben, in unterschiedlichen Regionen sehr schnell gehandelt. Jetzt gilt es natürlich, diesen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Daran sitzen wir mit Hochdruck. Und der Minister hat gesagt, dass das Gesetz so schnell wie möglich kommt.
Noch weitere Fragen dazu? Herr Rinke, bitte.
Kurze Nachfrage, was so schnell wie möglich heißt. Also ist es noch vorstellbar, dass das vor der Sommerpause kommt? Ist es vorstellbar angesichts der Bedrohung, der Ausweitung des Coronavirus, dass man eine Sondersitzung des Bundestages macht? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage nochmal ans Gesundheitsministerium, weil Sie sagen, es ist unklar, wie sich das ausbreiten konnte in dem Schlachthof. Ist das ein Indiz dafür, dass bei sinkenden Temperaturen die Gefahr der Ansteckung wieder steigt, weil einige ja sagen, das hängt auch mit den niedrigen Temperaturen in den Schlachthöfen zusammen.
Also ich fange vielleicht kurz an. Ich kann den Zeitplan jetzt nicht näher konkretisieren. So schnell wie möglich heißt natürlich so schnell wie möglich. Wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck an diesem Gesetz. Möchte auch noch mal unterstreichen, die Bundesregierung hat sehr schnell gehandelt, hat sehr schnell Eckpunkte für dieses Gesetz vorgelegt. Vielleicht auch dazu noch mal kurz der Hinweis, dass der erste Punkt dieser vorgelegten Punkte ja auch gestern vom Bundestag bereits beschlossen worden ist. Das betrifft das Projekt Faire Mobilität. Was den Punkt Leiharbeit, Werkverträge betrifft, da sind wir wirklich mit Hochdruck dran. Da gibt es jetzt einfach eine ganze Reihe an Fragen noch zu klären, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts. Aber wir sind dran und so schnell wie möglich wird es dieses Gesetz auch geben. Ich gehe davon aus, dass das im Sommer der Fall ist, aber ich kann Ihnen keinen konkreten Zeitpunkt nennen.
Weitere Fragen dazu?
Also? Es gab ja noch die Frage zu den Ursachen der Ausbrüche in Schlachtbetrieben insbesondere. Ja, darüber zu spekulieren, mag ich mir jetzt nicht anmaßen. Sie wissen, Herr Rinke, das ist derzeit Gegenstand der Forschung. Welche Ursachen es gibt, dass sich dieses Virus gerade in Schlachtbetrieben so schnell ausbreiten kann. Die Arbeitsbedingungen werden immer wieder da ins Feld geführt, auch die Temperaturen. Das ist Gegenstand der Forschung und wie gesagt, die genauen Hergänge in Gütersloh, die werden derzeit durch die örtlichen Behörden ermittelt. Das Robert-Koch-Institut steht auch in sehr engem Austausch mit dem Gesundheitsamt vor Ort.
Zusatz, ja.
Noch eine Nachfrage. Da jetzt ja wiederholt Ausbrüche in Schlachthöfen waren, gesetzliche Regelungen noch ein bisschen auf sich warten lässt, also Sommer, ein paar Wochen möglicherweise, ist denn jetzt eine Anordnung ergangen oder dringt die Bundesregierung darauf, dass die Landesbehörden wirklich jeden Schlachthof jede Woche untersuchen? Denn das Problem scheint ja da gewesen zu sein, dass eine Untersuchung stattgefunden hat, dann eine Weile nicht und dann hat man diese Ausbreitung festgestellt. Also gibt es so Überlegungen, dass man die Landesbehörden entweder anweist oder bittet, wirklich einen regelmäßigen Check in den Schlachthöfen vorzunehmen?
Also wie gesagt, die Untersuchung von Schlachthöfen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Mir ist jetzt ein solches Anliegen seitens des Bundes oder eine solche Bitte ehrlich gesagt nicht bekannt.
Gut, dann im Saal hatte ich Herrn Dauphinier gesehen.
Bitte. Herr Burger, eine Frage zum Iran. Es soll heute in Berlin ein Dreier-Außenministertreffen stattfinden. Zum Thema Iran, können Sie dazu Näheres sagen? Und warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, wir hatten gestern mit einer Pressemitteilung Ihnen angekündigt, dass der französische Außenminister heute in Berlin ist, zu einem bilateralen Treffen. Und im Anschluss an dieses bilaterale Treffen wird es auch noch ein gemeinsames Gespräch mit dem britischen Außenminister geben, der ebenfalls nach Berlin kommt. Und ja, ein Thema dieses Gesprächs ist unter anderem auch Iran. Sie wissen ja, dass wir uns im E3-Kreis kontinuierlich zu diesem Thema beraten. Ich will den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Aber Sie kennen den Diskussionsstand und die Bemühungen um den Erhalt des JCPOA und unsere Bemühungen, dass Iran zur vollen Umsetzung des JCPOA zurückkehrt. Das ist natürlich auch heute Gegenstand der Gespräche.
Zusatz, ja.
Nun wird ja eine Resolution auch in der IAEO vorbereitet gegen Iran. Sehen Sie den JCPOA jetzt, die Zukunft der JCPOA in Gefahr?
Also die Resolution, die Sie ansprechen, die von den E3 eingebrachte Resolution, ist soeben im IAEO-Gouverneursrat mit einer soliden Mehrheit, etwas mehr als 2/3, angenommen worden. Das begrüßen wir natürlich. Diese E3-Resolution, die stärkt der IAEO und ihrem Generaldirektor Grossi den Rücken und sie fordert Iran zur vollständigen Kooperation und die IAEO zur weiteren Berichterstattung auf. Und damit wollen wir erreichen, dass Iran die von der IAEO geforderten Zugänge zu nicht deklarierten Städten gewährt und konstruktiv daran mitwirkt, nicht deklariertes Uranmaterial aufzuklären.
Dann habe ich noch eine Frage jetzt hier aus dem Saal. Dann nehmen wir mal ein paar Fragen von außen dran. Bitte,
Nico. Der Außenminister, es geht um den Auftragsmord im Tiergarten im letzten Sommer. Der Außenminister hat gestern angedeutet, dass weitere Maßnahmen gegenüber Russland möglich wären. Können Sie uns sagen, was denkbar wäre? Und die zweite Frage, ob bei der Auswahl von diesen Gegenmaßnahmen oder bei der Entscheidung um die deutsche Reaktion die Auswahl des Waffen eine Rolle spielen wird, weil im Fall Skripal in Großbritannien wurde biologisches Waffen eingesetzt und an dem sind auch unbeteiligte Dritten zu Schaden gekommen. In Berlin wurde Schusswaffe eingesetzt, die keine Gefahr für die Bevölkerung dargestellt hat, weder davor oder danach. Danke.
Ich füge nur gerade hinzu, dass die gleiche Frage nach der Einbestellung des russischen Botschafters und ob neue Maßnahmen gegenüber Russland getroffen werden von Seiten der Bundesregierung, auch von Tanja Fisova von der russischen Agentur Interfax kommt.
Ich kann Sie nur noch mal auf die Äußerung des Außenministers von gestern verweisen und auch das, was von Seiten des BPA dazu gestern mitgeteilt wurde. Der Außenminister hat gesagt, dass das ein außerordentlich schwerwiegender Vorgang ist und deswegen es wichtig ist, unabdingbar sogar, dass dieser Vorgang von den Justizbehörden und den Gerichten umfassend und abschließend aufgeklärt wird in einem Urteil. Er hat auch gesagt, dass wir uns weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vorbehalten. Und ich kann und möchte an dieser Stelle jetzt nicht dazu weiter ausführen. Sie haben erwähnt, das Gespräch mit dem russischen Botschafter gestern, auch das hat der Außenminister gestern angekündigt, das mit den Worten angekündigt, dass wir der russischen Seite in diesem Rahmen unsere Haltung noch einmal unmissverständlich darlegen. Und das hat gestern auch so stattgefunden.
Gut, dann habe ich noch zwei Fragen dazu. Beginnen wir links bei Ihnen.
Ich habe Fragen in Bezug auf das Treffen von Bundesaußenminister hier in Berlin. Welche Verpflichtungen hat Bundesrepublik Deutschland bisher nach Austritt von USA in Bezug auf Nuklearabkommen mit dem Iran erfüllt? Das wäre die erste Frage. Die einseitigen Erwartungen, die man gegenüber Iran immer ausdrückt, ist das nicht ein Widerspruch zum Gerechtigkeitsprinzip, dass man Iran immer praktisch auffordert, dabei zu bleiben, wobei die USA sich aus dem Abkommen verabschiedet haben? Und eine andere Frage ist, was ist aus dem INSTEX geworden? Es war ja eigentlich vorgesehen, dass die Geschäfte laufen, aber dreimal hat diese Institution Leiter gewechselt. Wo befindet sich INSTEX heute?
Wir sind jetzt gesprungen. Eigentlich waren wir schon beim nächsten Thema. Hatten Iran schon ab. Dann habe ich es nicht gesehen. Also dann gehen wir noch mal rüber, denn wir waren jetzt eigentlich beim Thema.
Ja, macht ja nicht.
Aber Herr Droger, bitte.
Die Frage.
Ja, ist okay.
Also, Deutschland hält seine eigenen Verpflichtungen aus dem JCPOA vollumfänglich ein. Daran hat sich nichts geändert. Den Ausstieg der USA aus dem JCPOA haben wir bedauert und bedauern wir weiterhin. Wir sind der Meinung, dass das JCPOA der beste und aussichtsreichste Weg ist, um zu verhindern, dass Iran sich Zugang zu Atomwaffen verschafft und gleichzeitig der beste und aussichtsreichste Weg ist, auf diese Weise eine weitere Eskalation in der Region des Nahen und Mittleren Ostens zu vermeiden. Deswegen sind wir der Meinung, dass alle Seiten ein Interesse daran haben müssen, wie auch die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft immer wieder sich hinter das JCPOA stellt, dass alle ein Interesse daran haben müssen, dass dieses Abkommen erhalten bleibt. Zu INSTEX. Ich konnte die Frage akustisch nicht völlig verstehen. Sie wissen, dass es erste Transaktionen über das Instrument INSTEX gab und die Arbeiten an weiteren Folgetransaktionen sind im Gange.
In Bezug auf INSTEX sind ja vieles versprochen worden, aber in der Tat ist ja dabei kaum etwas Konkretes herausgekommen. Das ist die Frage, wo befindet sich INSTEX in der Tat?
Wie gesagt, INSTEX ist vor, ich habe das Datum jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber Sie erinnern sich sicherlich, vor einigen Monaten in Betrieb genommen worden. Und derzeit laufen die Arbeiten daran, dass es weitere Finanztransaktionen mit diesem Instrument gibt.
Meine zweite Frage haben Sie, glaube ich, nicht. Dieses Gerechtigkeitsprinzip in Bezug auf Iran wird hier eigentlich nicht berücksichtigt. Wenn man Iran ständig auffordert zum Verbleib bei diesem Abkommen, wobei Amerika sich davon getrennt hat.
Wie gesagt, dass die USA aus dem JCPOA ausgestiegen sind, das haben wir bedauert und wir bedauern es weiterhin. Deutschland, die Europäische Union, die anderen Teilnehmer am JCPOA halten sich weiterhin an ihre Verpflichtungen. Und wir erwarten auch von Iran, dass es das tut. Und wir sind auch der Auffassung, dass es im Interesse aller Seiten ist, dass das JCPOA weiter Bestand hat, weil es aus unserer Sicht ein Beitrag zur Sicherheit und Stabilität auch in der Region ist. Und deswegen erwarten wir auch von Iran, dass es seine Verpflichtungen weiter einhält.
Herr Rinke hatte jetzt, glaube ich, noch mal zu dem Komplex Russland und Georgien. Mhm.
Herr Burger, noch mal eine Nachfrage zum Thema Russland und den Tiergartenmord. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Sanktionen oder die möglichen weiteren Schritte der Bundesregierung erst nach Abschluss des Gerichtsverfahrens erfolgen? Sie hatten darauf verwiesen, dass man jetzt abwarten wollte, wie die juristische Auseinandersetzung weitergeht.
Also der Außenminister hat gesagt, die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor. Und ich will das an dieser Stelle jetzt nicht weiter spezifizieren.
Aber hatten Sie nicht gesagt, dass in Ihrer Antwort, deswegen frage ich jetzt nochmal nach, dass man jetzt erstmal das juristische Verfahren abwarten wolle? Das würde ja heißen, dass man tatsächlich erstmal eine gewisse Zeit verstreichen lässt, bevor man dann mögliche Maßnahmen fängt.
Also ich habe darauf hingewiesen, dass natürlich die gerichtliche Aufarbeitung dieses Vorgangs sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen, dass das umfassend aufgeklärt wird und dann, dass auch die Schuldfrage klar geklärt wird in Form eines gerichtlichen Urteils. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns weitere Maßnahmen vorbehalten.
Dazu noch eine Frage und ich gehe mal davon aus, ich sage das mal, dass damit die Frage von Anna Rose von Echo Moskowi beantwortet ist, wie die Bundesregierung die Meldung zur Anklageerhebung durch den Generalbundesanwalt kommentiert. Ich weiß nicht, wenn Sie da noch was ergänzen wollen, dann können
Sie. Ja. Ist es richtig, dass momentan keine weiteren Maßnahmen geplant sind?
Also vielleicht erinnere ich noch mal daran, wir haben ja bei der Aufnahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt schon eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Wir haben mit Ausweisungen von russischen Diplomaten reagiert und wir haben in Bezug auf den Hackerangriff und gleichzeitig auch mit Blick auf den Tiergartenmord die Listung von Personen und Entitäten, die damit in Zusammenhang stehen, unter dem EU Cyber-Sanktionsregime angestoßen, beantragt. Jetzt ist der Generalbundesanwalt in demselben laufenden Verfahren einen weiteren Verfahrensschritt gegangen und erhebt Anklage. Und wir verfolgen das aufmerksam und behalten uns, wie gesagt, weitere Schritte vor.
Entschuldigen Sie, Cyberangriff war kein Gegenstand der Anklage von der Bundesanwaltschaft gestern. Das ist ein anderer Fall. Meine Frage ist, im Zusammenhang mit dem Mord im Tiergarten, sind weitere Maßnahmen der Bundesregierung geplant oder nicht?
Dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass der Cyberangriff auf den Bundestag im Zusammenhang mit dem Tiergartenmord steht, sondern ich habe umgekehrt gesagt, dass die Listungsvorschläge, die die Bundesregierung unter dem EU-Cyber-Sanktionsregime gemacht hat, Ende Mai, da hatten wir damals auch eine Pressemitteilung dazu herausgegeben, die kann ich Ihnen gerne noch mal zur Verfügung stellen, dass die einerseits mit Blick auf den Bundestagshack und andererseits aber auch mit Blick auf den Tiergartenmord vorgenommen wurden. Das war das, was ich sagen wollte, nicht umgekehrt.
Also ich habe Sie richtig verstanden, es sind keine weiteren Maßnahmen geplant.
Wir behalten uns weitere Maßnahmen ausdrücklich vor, ist das, was der Außenminister gesagt hat.
Herr Rinke.
Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eine europäische Abstimmung suchen. Auch das ist ja gestern schon vorgeschlagen worden. Die Briten sind diesen Weg auch gegangen, damals nach diesem Giftanschlag in Salisbury. Also gab es da schon Gespräche mit EU-Partnern oder sind die geplant?
Also ich habe ja das EU-Cyber-Sanktionsregime genannt. Das ist natürlich ein gemeinsames europäisches Instrument, was wir nutzen, wo die Gespräche und die Verhandlungen auch laufen. Natürlich tauscht man sich in den Gesprächen mit engen Partnern auch über die Bewertung solcher Vorfälle aus. Aber wie gesagt, zu Maßnahmen, die wir uns jetzt noch vorbehalten, kann ich heute keine weiteren Details sagen.
Gut, wir haben jetzt von außen Fragen ans Finanzministerium und ans Bundesverkehrs- und Infrastrukturministerium. Insofern müssten wir dann um Wechsel bitten. So, können wir auch nacheinander machen. Fangen wir mit Verkehr dann an. Und zwar Robert Rossmann fragt zur Causa Augustus. Ich hätte gerne gewusst, wann Herr Scheuer Vertreter der Firma Augustus getroffen hat, was der Anlass für das Treffen war. Und ich hätte gerne gewusst, fragt Herr Rossmann, ob dieses Treffen wie im Fall des Bundeswirtschaftsministeriums unter Beteiligung von Herrn Amthor zustande gekommen ist.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns dazu ja gestern auch schon schriftlich geäußert, auch über die sozialen Medien. Ich wiederhole das hier nochmal gerne. Was ist die Geschichte? Der Minister, der für moderne Mobilität zuständig ist, trifft sich mit einem Start-up, weil das zu seinem Job gehört, nämlich offen zu sein für innovative Ideen. Also vorweg, solche Treffen sind keineswegs etwas Ungewöhnliches. Auch vorweg, was hat die Firma Augustus Intelligence davon gehabt? Finanziell gar nichts. An besagtes Start-up floss kein Geld, in Zahlen 0 Cent. Das Unternehmen war und ist nicht Teil einer finanziellen Unterstützung oder Förderung durch das BMVI. Was hat das BMVI oder der Minister von diesen Treffen, die ich gleich nennen werde, grundsätzlich die Perspektive eines Start-ups? Es geht hier um das Thema künstliche Intelligenz und ganz konkret die Kenntnis und die Expertise zu Entwicklungen und Anwendungen von künstlicher Intelligenz auf den internationalen Märkten zu Deep Learning, Datenplattformen oder Blockchain. Was war der Anlass? Das war ja auch die Frage. Das BMVI hat im vergangenen Jahr einen Aktionsplan Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Mobilität erarbeitet und damit die Strategie künstliche Intelligenz der Bundesregierung unterstützt. In diesem Zusammenhang gab es Gespräche und Austausch mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen, zum Beispiel am 26. September 2018 in Berlin. Dabei handelt es sich um einen Gedankenaustausch zwischen Experten. Es wurden Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft gesucht, um aus verschiedenen Perspektiven vom Start-up bis zum Großunternehmen über die Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz im Mobilitätsbereich national und international zu diskutieren. Wesentliches Kriterium bei dieser Auswahl der Experten war die Fachkompetenz und ich nenne hier die bei diesem Gedankenaustausch anwesenden Unternehmen. Zu diesen eingeladenen und auch Anwesenden gehörten BMW, Bosch, Cargonex, die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom sowie Vertreter der Wissenschaft, beispielsweise das Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationsforschung und die Technische Universität Berlin und eben auch Augustus Intelligence. Sie waren vertreten in Personam von Herrn Pascal Weinberger und Dr. Wolfgang Haupt. Über diesen Termin wurde und wird weiterhin auf unserer Webseite informiert. Das können Sie sich gerne ansehen. Vor diesem Expertengespräch gab es am 9. Juli 2018, auch das haben wir gestern bereits kommuniziert, ein erstes Kennenlerngespräch im BMVI, auch mit Herrn Weinberger, Herrn Haupt, dem Minister und weiteren Fachleuten unseres Hauses. Und die Frage, hat Herr Amthor bei dieser Kontaktvermittlung geholfen, ist die Antwort nein.
Gut, weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen ans Verkehrs- und Infrastrukturministerium? Das sehe ich auch nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir wechseln ans und geben die Frage ans Finanzministerium. Tim Ivani stellt. Danke. Tim Sentivani vom Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt, wie bewertet das Bundesfinanzministerium die Absage der USA an weitere Verhandlungen über eine Digitalsteuer?
Das Bundesfinanzministerium setzt sich weiterhin mit Nachdruck für eine Lösung ein, die die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung angemessen adressiert und zu einer fairen Besteuerung führt. Alle Staaten, einschließlich der USA, haben immer wieder betont, dass sie eine international abgestimmte Lösung anstreben. Dazu laufen derzeit die Verhandlungen. Wie in jedem Verhandlungsprozess gibt es auch hier Punkte, die wir gemeinsam zu klären haben. Genau daran arbeiten wir jetzt auch. Dazu stimmen wir uns mit unseren internationalen Partnern weiterhin eng ab. Nach wie vor haben die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung internationale Ursachen und können daher am besten auf internationaler Ebene gelöst werden. Die OECD-Arbeiten, die hierzu im Auftrag der G20 vorgenommen worden sind, sind bereits weit fortgeschritten. Wesentlicher Bestandteil für uns, auch das BMF, ist dabei die Einführung einer effektiven globalen Mindestbesteuerung. Mit diesem Instrument wollen wir sicherstellen, dass große Unternehmen auch solche der Digitalbranche einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben leisten. Dieser Vorschlag, den Deutschland und Frankreich gemeinsam initiiert haben, erfährt weiterhin breite internationale Zustimmung.
Herr Rinke.
Kurze Nachfrage dazu zum Zeitplan. Die EU-Kommission hat ja bekannt gegeben nach dem amerikanischen Rückzug, dass man ohne die Amerikaner in diesem Jahr noch einen Vorschlag für eine Digitalsteuer vorlegen will, notfalls im Alleingang. Unterstützt die Bundesregierung diese Planung oder plädiert sie dafür, dass man sich mehr Zeit lässt?
Man muss, glaube ich, die beiden Ebenen zunächst mal unterscheiden. Wir haben ja den OECD-Prozess und vorrangig ist auch das Ziel, dass wir auf OECD-Ebene eine internationale Lösung erreichen. Das habe ich ja gerade betont, dass die Probleme und Ursachen ja internationaler Natur sind und deswegen kann es international, also global am besten gelöst werden. Und was die Europäische Kommission angeht, die hat ja innerhalb der Europäischen Union das Vorschlagsrecht für Gesetzgebungsinitiativen und wir als Bundesregierung setzen uns dann mit den Vorschlägen auseinander, wenn die Kommission das dann vorlegen wird.
Darf ich nochmal nachfragen? Die Amerikaner gehören ja zur OECD. Wenn die USA jetzt nicht mehr mitmachen, ist es doch, klingt es zumindest auf den ersten Blick als sehr optimistisch, wenn nicht naiv, dass man noch am OECD-Prozess festhält. Es geht ja genau deswegen darum, dass die Europäer anscheinend bereit sind, einen Alleingang zu gehen. Interpretiere ich Sie so, dass Sie als Finanzministerium nicht für diesen europäischen Alleingang sind?
Da kann ich jetzt darauf verweisen, was der Minister im letzten Jahr im Mai gesagt hat. Da hat er gesagt, wenn der Durchbruch auf OECD-Ebene wieder erwartend nicht gelingt, sind wir Europäer vorbereitet. Wir sind uns jetzt schon einig, dass wir dann in Europa handeln werden. Gleichzeitig hat er aber auch betont, dass eine international abgestimmte Lösung vorzugswürdig ist, damit ein Flickenteppich widersprüchlicher Regelungen verhindert wird. Bundesfinanzminister Scholz hält daran fest, dass es eine faire Besteuerung geben muss und auch eine internationale und dass auch internationale Digitalkonzerne ihren Anteil zum Gemeinwesen beitragen müssen. Und auch die USA haben ja in dem Kontext immer wieder betont, dass eine internationale Lösung anzustreben ist.
Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Doch? Ja, ja. Also ich habe von außen nichts mehr. Aber die Zeit ist noch da. Herr Tofinier.
Frage zum Thema Libyen. Herr Burger, das US-Militär, das für Afrika zuständig ist, AFRICOM, hat berichtet, dass gestern russische Kampfjets zum ersten Mal zum Einsatz im Libyen-Krieg gekommen sind. Gibt es dazu eine Stellungnahme und wird das Thema heute Nachmittag auch eine Rolle spielen? Und wie sehen Sie grundsätzlich die Rolle Russlands in diesem Konflikt? Auf der einen Seite sagen Sie immer, Russland spielt eine Schlüsselrolle. Jetzt ist aber Russland auch militärisch aktiv in dem Land. Wie sehen Sie die Rolle Russlands, diese widersprüchliche Rolle Russlands in Libyen?
Also zu den Meldungen, auf die Sie sich beziehen, die von Seiten des US-Militärs stammen sollen, habe ich keine eigenen Erkenntnisse. Vielleicht kann ich dazu etwas nachliefern, wenn wir dazu eine eigene Einschätzung haben sollten. Zu Ihrer Frage nach der Rolle Russlands, das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, Russland ist eines der Länder, die eine wichtige Rolle im Berliner Prozess spielen, weil im Berliner Prozess wir ja ausdrücklich die Staaten eingeladen haben und mit an den Tisch geholt haben, die in Libyen Einfluss nehmen. Zu diesen Staaten gehört Russland und wie bei allen anderen Staaten, die in Libyen Einfluss haben und Einfluss nehmen, ist unsere klare Erwartung, dass militärische Unterstützung für die Konfliktparteien dort eingestellt wird und alle ihren Einfluss auf die Konfliktparteien nutzen, um sie dazu zu bewegen, von einer militärischen Logik, die jetzt seit Jahren dort ergebnislos vonstatten geht und immer noch größeres Leid unter der Zivilbevölkerung hervorruft, umzuschalten auf eine politische Logik, nämlich einen Waffenstillstand und Gesprächen in dem Rahmen, den die Vereinten Nationen, den der Berliner Prozess dafür geschaffen hat.
Sehen Sie momentan, dass Russland in dieser Hinsicht, was die Befriedigung Libyens angeht, eine konstruktive Rolle spielt?
Wie gesagt, das ist die Erwartung, die wir an alle haben, die in Libyen Einfluss haben. Und das ist auch das, was wir in unseren bilateralen Gesprächen mit den Staaten, um die es da geht, dort auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, insgesamt ist es kein, verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir mit dem Zustand, wie er in Libyen derzeit ist, überhaupt nicht zufrieden sein können. Weder das Waffenembargo wird so eingehalten, wie es die Resolutionen des Sicherheitsrats vorsehen, noch ist vor Ort der vereinbarte Waffenstillstand tatsächlich zu beobachten. Deswegen sind wir weiter im Gespräch mit allen, die dort Einfluss haben und bemühen uns und drängen sie dazu, ihren Einfluss nun endlich im richtigen Sinn geltend zu machen.
Thema Libyen, neues Thema. Dann habe ich jetzt hier im Saal, bitte fangen wir bei der Kollegin an, Herr Jessen, Herr Rinke, und dann gehen wir nochmal zu Ihnen.
Bitte. Ich habe eine Nachfrage zur Corona-Warn-App, die 9,6 Millionen Mal heruntergeladen werden konnte, aber auf vielen älteren Geräten dann doch nicht funktioniert. Gibt es da nochmal Überlegungen, ob man doch nochmal Gespräche sucht mit Google und Apple, ob sie diese Schnittstelle nicht auch kompatibel machen können für ältere Betriebssysteme, sprich alle iPhones 6 und jünger, oder ist das definitiv ausgeschlossen?
Also die Unternehmen und auch die Kabinettsmitglieder, die App vorgestellt haben am vergangenen Dienstag, haben ja deutlich gemacht, dass es sich hier um einen iterativen Prozess handelt. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Man hat in einem wahnsinnigen Tempo diese Version, die jetzt funktioniert seit Dienstag, an den Start gebracht. Und trotzdem wird es weitere Verbesserungsmöglichkeiten geben. Man wird da weiter dran arbeiten und da halten wir Sie auf dem Laufenden.
Dazu Herr Jessen.
Ja, Frau Demmer, es ist ja, ich glaube, aus Berlin gesagt worden, die App in der Anwendbarkeit nur für sozusagen höher entwickelte und teurere Systeme sei sozusagen ein Spielzeug für die digitale Elite, das aber von denen, die es eigentlich dringender bräuchten, häufig genug nicht angewendet werden könnte. Verfolgt die Bundesregierung die feste Absicht, den Willen, dass diese App auch von älteren Smartphones verwendet werden kann? Weil sonst können sie diejenigen, die sie vielleicht besonders nützen müssten, gar nicht nützen. Dann zielt das, so schön die Zahl ist, einfach am Zweck entscheidend vorbei.
Ich glaube, Sie können selbstredend davon ausgehen, dass der Wille der Bundesregierung ist, dass natürlich möglichst viele Menschen diese App nutzen können. Und daran arbeiten wir.
Das heißt also, Sie hoffen oder Sie fordern, dass diese App auch für Generationen, ein iPhone gedacht, jünger als iPhone 6 in Zukunft eingesetzt werden kann. Das ist eine Forderung der Bundesregierung.
Wie gesagt, also wir arbeiten ja sehr kooperativ mit den beiden Unternehmen zusammen, die diese App entwickelt haben, im Auftrag der Bundesregierung. Und selbstredend ist es das Ziel, dass möglichst viele Menschen und das heißt auch möglichst viele Geräte funktionsfähig sind. Also dass die App auf möglichst vielen Geräten funktioniert, ist doch selbstverständlich.
Zur App keine weiteren Fragen. Dann schließe ich aber noch eine Frage zu Corona an, nämlich von Jörg Ratsch von der dpa. Hält die Bundesregierung es für richtig, dass bei Ereignissen wie jetzt rund um Tönnies in Gütersloh sofort im großen Umkreis wieder alle Schulen und Kitas zugemacht werden?
Ich weiß nicht, wer ja, das sind Entscheidungen, die die Landesbehörden vor Ort tatsächlich treffen und die sie auch nach den gegebenen Ausbruchsgeschehen einfach selbstständig treffen. Und wir begrüßen natürlich sämtliche Maßnahmen, die zu einer Unterbrechung von Infektionsketten führen.
Also vielleicht kann ich da nochmal sagen, also grundsätzlich verdeutlichen ja die erneuten Ausbrüche, dass die Pandemie einfach noch nicht vorbei ist und dass einfach die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor essentiell ist und dass es gerade bei Unternehmen, bei denen so viele Menschen auf einem engen Raum zusammenarbeiten und untergebracht sind, es weiterhin schlüssiger Hygienekonzepte bedarf. In Gütersloh geht es jetzt vor allem darum, dieses doch sehr schwere Ausbruchsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Die Bundesregierung steht dazu auch mit der Landesregierung in engem Kontakt und Austausch.
Danke. Zu dem Thema, bitte.
Neues Thema.
Neues Thema. Rund um Corona noch Fragen? Dann wechseln wir die Themen. Gehen noch zu Ihnen, bitte.
an das Auswärtige Amt Thema Weißrussland. Die weißrussische Regierung hat gestern die Botschafter der EU-Länder zu einem längeren Gespräch in das Außenministerium in Minsk bestellt. Können Sie uns sagen, warum es da in diesem Gespräch ging?
Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
Dann Herr Rinke, und dann hatten Sie noch eine Frage und Herr Jessen hatte noch eine Frage. Das habe ich jetzt hier notiert.
Mhm. Meine Frage geht dann zum Finanzministerium. Und zwar zu dem Thema Wirecard. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Kuhn, ob sich das Finanzministerium Sorgen macht um das Image des Finanzstandorts Deutschland, wenn ein DAX-Konzern so dramatisch abstürzt und ihm Unregelmäßigkeiten vorgeworfen werden. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, es gibt Vorwürfe, dass die BaFin ihre Aufsichtspflichten nicht wirklich erfüllt hat und Wirecard dafür ein Beispiel ist. Vielleicht können Sie das kommentieren.
Wir äußern uns wie üblich nicht zu einzelnen Unternehmen. Für die Aufsicht ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, zuständig, wie Sie es angesprochen haben. Die geht allen relevanten Hinweisen in allen Fällen entschieden nach. Unabhängig von jetzt von Einzelfällen verurteilt natürlich das Bundesfinanzministerium jede Form von Manipulation und Betrug.
Und die erste Frage, machen Sie sich Sorgen um das Image des Finanzstandorts Deutschland?
Das hängt jetzt unmittelbar mit dem Unternehmen zusammen, deswegen kommentieren wir das in dem Kontext jetzt nicht.
Entschuldigung, aber ich will jetzt keine unternehmensbezogene Antwort haben, sondern eine für den Finanzstandort. Und da müsste sich das Finanzministerium doch zuständig fühlen.
Dafür sind wir natürlich auch zuständig. Wir arbeiten hier eng mit der BaFin, der Bundesbank zusammen und achten darauf, dass wir einen gesunden und wettbewerbsfähigen Finanzstandort haben.
So, weil möglicherweise noch mal Fragen ans Außenministerium auch kommen. Jedenfalls ahne ich das, wenn sich Herr Tofinia zu Wort meldet. Noch mal Frage, ob es ans Finanzministerium Fragen gibt, womit wir die gymnastischen Übungen in Grenzen halten. Herr Rinke. Mhm.
Ja, noch mal ans Finanzministerium, allerdings auch Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema Lufthansa. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob es konkrete Anfragen gab des Investors Thiele nach Gesprächen mit den Ministern und ob es auch Planungen für Gespräche von Ministeriumsmitarbeitern mit diesem Investor gibt über die Zukunft von Lufthansa.
Ja, ich kann gerne anfangen. Herr Rinke, den Stand insoweit kennen Sie, die Bundesregierung hat dem Unternehmen Lufthansa ein umfassendes Unterstützungspaket angeboten. Das Unterstützungspaket wurde vom Aufsichtsrat angenommen und der außerordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagen zur Annahme. Die muss noch darüber befinden. Und auch die Europäische Kommission als Beihilfegenehmigungsbehörde muss auch noch darüber befinden. Das ist der Stand des Verfahrens. Bitten um Verständnis, dass wir zu etwaigen Verfahrensschritten, Gesprächen etc. immer grundsätzlich in solchen Verfahren keine Auskunft geben. Das gilt auch in diesem Fall, sodass wir weder etwaige Gespräche bestätigen oder dementieren noch kommentieren können. Es gilt, dass wir über presseöffentliche Termine informieren, wenn sie stattfinden. Und im Übrigen zu diesem laufenden Verfahren, gerade in sensiblen Bereichen, wenn es um Unternehmen gibt, nicht umfänglich Auskunft geben können. Wenn es was zu berichten gibt, werden wir das selbstverständlich tun.
Der Bundesfinanzminister war ja am Mittwoch hier zum Nachtragshaushalt und hat sich da ja auch zum Rettungspaket geäußert, hat ja dann nochmal betont, dass der Bund hier ein gutes Angebot auf den Tisch gelegt hat. Und im Übrigen kann ich mich dann an das anschließen, was der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums gesagt hat, dass wir uns zu etwaigen oder eventuellen Gesprächen in dem weiteren Verfahren nicht weiter äußern oder das nicht kommentieren.
Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium? Gut, dann bitte.
Dann eine Frage noch ans Innenministerium. Ein Termin nächste Woche, da gibt es einen Festakt zur Gründung der Stiftung Engagement und Ehrenamt. Vielleicht können Sie einmal umreißen, was genau die Aufgabe dieser Stiftung sein wird und inwieweit sie zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland beitragen kann und soll. Vielleicht auch noch mit dem Zusatz, neben Innenminister Seehofer werden auch die Ministerinnen Giffey und Klöckner teilnehmen. Was erwarten sich denn Familienministerium und das Landwirtschaftsministerium von dieser Stiftung?
Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht mal an und die Kolleginnen können dann weitermachen. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ja ein gemeinsames Vorhaben der drei Häuser. Sie ist ein zentrales Ergebnis der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse und soll vor allem in strukturschwachen und ländlichen Regionen Engagement sinnvoll und nachhaltig unterstützen. Sitz der Stiftung ist die Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern und dort wird nächste Woche auch der Festakt für die feierliche Gründung stattfinden. Vielleicht ganz kurz zu den Aufgaben. Mit der Stiftung wird das starke und vielfältige bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt von rund 30 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland anerkannt und wertgeschätzt. Zum ersten Mal wird es mit der Stiftung eine bundesweite Anlaufstelle geben, die ehrenamtliche Engagierte unterstützt. Die Aufgaben sind vielfältig. Ein Schwerpunktthema ist die Digitalisierung und die Unterstützung der Digitalisierung. Außerdem wird es Informationsangebote geben, um erprobte Konzepte möglichst schnell austauschen zu können. Eine Art Best Practice soll etabliert werden. Die Stiftung wird auch Nachwuchsgewinnung unterstützen und Fortbildung anbieten. Und ab 2021 sind finanzielle Mittel in Höhe von bis zu 30 Millionen jährlich für die Stiftung vorgesehen.
Gibt es Ergänzungen? Landwirtschaft, Familie, bitte.
Ich kann für das Bundesfamilienministerium vielleicht noch ergänzen, dass uns ja gerade die einschneidenden Auswirkungen jetzt in der Corona-Krise die gezeigt haben, dass diese vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es da gibt, eine Stiftung für Engagement und Ehrenamt sozusagen unverzichtbar machen für unsere Gesellschaft. Die Ministerin hat sich da auch zu geäußert und hat gesagt, gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten kann die Stiftung mit ihrem Schwerpunkt Digitalisierung wegweisende Impulse setzen und Engagement konkret vor Ort deutschlandweit unterstützen.
Ich möchte das, gibt das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium noch antworten?
Die Bundesministerin ist natürlich auch zuständig für die ländlichen Räume und das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Standortfaktor, weil über ehrenamtliche Strukturen vieles dort läuft und nachbarschaftliche Hilfe. Und insofern ist diese Stiftung auch sehr wichtig für uns und es ist einfach ein Kit, der die Gesellschaft zusammenhält in diesem Bereich. Und wir haben zum Beispiel auch andere Projekte wie Hauptamt stärkt Ehrenamt. Dann werden den ehrenamtlichen hauptamtlichen Strukturen zur Seite gestellt, um die noch besser zu unterstützen, die Menschen vor Ort. Und ansonsten kann ich mich den Kollegen nur anschließen.
Danke. Herrn Jessen hatte ich noch notiert mit einer Frage.
Eine Frage ans Innenministerium, Nachtrag zur oder in der Folge der Innenministerkonferenz. Dort wurde ja klargestellt, dass das neue Berliner Gesetz ausschließlich für Berliner Beamte gelten soll und Polizeibeamte aus anderen Bundesländern nach der jeweiligen Rechtslage des Herkunfts-, also des Dienstherrn, behandelt werden. Was ist das eigentlich gut und richtig fürs Rechtsbewusstsein und das Rechtsgefühl der Bevölkerung, wenn jemand, der sich durch Polizeieinsatz diskriminiert fühlt, nicht mehr nach dem Ereignisgeschehen seine Rechte definieren kann, sondern gucken muss, welche Kokarde und welche Herkunft der jeweilige Polizeibeamte trägt. Das ist ja ein Messen mit zweierlei Maßstäben. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, bedeutet das im Umkehrschluss eigentlich, dass wenn Polizeibeamte aus Berlin in einem anderen Bundesland eingesetzt werden, sie dann im Zweifelsfalle nach dem Berliner Gesetz von Menschen, die sich falsch behandelt fühlen, gegen sie vorgegangen werden kann?
Ja, ich kann da eigentlich nicht viel hinzufügen zu dem, was der Bundesinnenminister jetzt in den letzten Tagen bereits auch am Rande der IMK gesagt hat. Eine solche Regelung, wie sie in Berlin eingeführt wurde, ist aus unserer Sicht abzulehnen, weil es hier einen das Risiko eines Generalverdachts und einer Beweislastumkehr gibt. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel noch zusätzlich sagen. Es läuft zurzeit eine Pressekonferenz der IMK und der Bundesinnenminister wird sich sicher zu dem Thema auch noch mal einlassen.
Ja, das war die Hoffnung, dass Sie dazu hier schon etwas sagen können, weil wir nicht an dem Ort sind. Das mögen Sie nicht tun?
Nein, nein. Also ich würde jetzt auf die IMK verweisen. Da läuft zurzeit die Pressekonferenz.
Die zweite Frage, können Sie die beantworten, ob es dann bedeutet, dass wenn Berliner Polizeibeamte in anderen Bundesländern eingesetzt werden, sie dann dort gegebenenfalls nach Berliner Recht behandelt oder auch kritisiert und ja kritisiert werden können?
Die Information liegt mir jetzt nicht vor, das muss ich gegebenenfalls nachreichen.
Gut. Ich habe keine weiteren Fragen notiert. Damit sind wir am Ende.
Herr Jessen? Ja, dann hätte ich noch eine ans Bundeswirtschaftsministerium. Ich hoffe, dass mir die Antwort nicht entgangen ist. Es ging um diesen Sonderfall, dass die Erstattung von Beratungskosten in der Corona-Krise für Kleinunternehmer zum Teil missbräuchlich eingesetzt worden ist, weswegen dieser Topf, ich glaube, das waren 4.000 Euro höchste Summe, dieser Topf wurde dann eingefroren. Allerdings war das offenbar ein internes Einfrieren, sodass die Information darüber gar nicht rauskommuniziert wurde, sodass es Fälle gab, wo Menschen, die Beratungsbedarf hatten, in Unkenntnis des Einfrierens sich dann nochmal auf Beratungen eingelassen haben. Stimmt diese Information so? Und wenn das so ist, warum war das so?
Ja, da würde ich gerne ein bisschen was gerade rücken, weil ich glaube, da ist ein bisschen was schief in der... ich habe die Berichte jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht ganz, wie es wirklich ist. Tatsächlich hat das Bundesministerium für Wirtschaft, gerade als die Corona-Krise richtig eingeschlagen hat und Unternehmen unter größten Schwierigkeiten geschaut haben, wie sie ihr Geschäftsmodell auch in der jetzigen Zeit weiter betreiben können, gegebenenfalls welche Auswirkungen die Corona-Krise auch mittel- und langfristig auf bestimmte Geschäftsfelder und Modelle hat, über das Bundesamt für Auswirkungskontrolle. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA, ein Förderprogramm aufgelegt, an das sich gerade kleine und mittlere Unternehmen wenden konnten, um dort Beratungen anzunehmen und zu finanzieren, die genau helfen sollten, eben diese Geschäftsmodelle zu entwickeln und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Das ist ein weiteres Modul, das wurde angehängt an ein schon bestehendes Programm. Also dieses Programm hat verschiedene Module, die sich auch beraten an kleine und mittelständische Unternehmen richten. Diese Module gelten auch weiterhin. Und es wurde ein zusätzliches Modul geschaffen, vorübergehend, um genau diesen zusätzlichen Mehrbedarf im Rahmen der Corona-Beratung abzudecken. Dafür wurde ein Haushaltstitel geschaffen. Ich glaube, das sind rund 15 Millionen Euro, die dafür vorgesehen waren, für Beratungen um 4.000 Euro. Das Verfahren war so und ist auch weiter so, dass diese Anträge gestellt werden konnten. Und diese Gelder wurden aber nicht, das ist auch üblich in dem Programm so, die werden nicht unmittelbar bewilligt, sondern die werden in Aussicht gestellt unter bestimmten Voraussetzungen. Es muss dann bei der Beratung genau dargelegt werden, nach der Beratung, für was das Geld ausgelegt wurde, ob es sich genau auch innerhalb dieser Richtlinie des BAFA gehalten hat. Sprich, dass es tatsächlich auch nur erstattungsfähige Beratungsleistungen waren, zum Beispiel eine reine Finanzierungsberatung zum Beispiel. Also wenn jetzt der Berater gesagt hätte, richten Sie sich doch bitte an die KfW und dort kriegen Sie folgende Programme. Das wäre zum Beispiel nicht förderfähig gewesen, sondern es ging tatsächlich um ganz speziell genannte Beratungsbereiche. Und das Unternehmen, dem quasi die Beratung, Förderung in Aussicht gestellt wurde, muss eben das genau darlegen und auch, dass die Beratung tatsächlich erfolgt ist. Es gab tatsächlich eine sehr große Nachfrage danach, sodass erstmal intern gesagt wurde, wir können keine weiteren Aussichtstellungen vergeben quasi. Das heißt aber, es wurde dann auch niemandem mehr die Hoffnung gemacht erstmal. Gleichwohl wurde das nicht sofort gestoppt, sondern das waren noch, sind noch, ich weiß, kann Ihnen nicht gesagt, es sind 2 oder 3 Wochen noch vergangen, bis dann die offizielle Einstellung war. Hintergrund ist, dass es noch Überlegungen gab, das zu verlängern. Und die andere Punkt ist, Sie können auch nicht aus dem reinen Haushaltstitel darauf schließen, wie viel Förderung Sie am Schluss auch tatsächlich fördern können und in Aussicht stellen können. Denn das hängt natürlich davon ab, ob tatsächlich die Beratungen auch in der vollen Höhe entstanden sind und auch förderfähig gewesen sind. Das heißt, Sie können das erst am Schluss abrechnen, wie viel Sie dann in Aussicht stellen können und auch fördern können, sodass das ein bisschen auseinanderfällt. Aber ich hatte auch in der Presseberichterstattung gelesen, einen Fall, da ging es darum, der hat dem Berater ihm versprochen, dass er diese Fördergelder kriegt, mit einer Beratung, die ganz klar ausgeschlossen war, schon nach der Förderrichtlinie. Das ist natürlich was, das wird geprüft und dann wird natürlich für eine Förderung, die gar nicht förderfähig war, auch kein Geld ausbezahlt, sodass dort eigentlich ein Betrug ausgeschlossen werden kann.
Ja, danke für die ausführliche Darlegung. Der Kern der Frage bezieht sich aber darauf, dass es, ich sage es jetzt mal, Geschädigte gibt, vielleicht Geschädigte durch unseriöse Berater, die aber sagen, wenn wir rechtzeitig gewusst hätten, dass dieses Programm zum Beispiel gestoppt wird, dass da gar nichts mehr weiterkommt, dann hätten wir uns auf so einen Deal gar nicht eingelassen. Also hat nicht da Ihr Haus oder die untergeordneten Institutionen, Ämter, haben Sie nicht doch ein Stück weit eine Verantwortung mit dafür, wenn wegen relativ später Informationen über das Einstellen, nicht Fortführen des Programms möglicherweise Menschen in Fallen getappt sind?
Also wie gesagt, die In-Aussichtstellung dieser Beratung oder dieser möglichen Förderung, die wurde dann schon relativ früh beendet. Tatsächlich wurde über das Programm noch auf der Website informiert, aber das Verfahren hat vorgesehen, also wenn ich keine In-Aussichtstellung habe, dann kann ich auch nicht darauf vertrauen, dass ich nachher eine Förderung kriege. Ne? Also das ist schon zu unterscheiden. Tatsächlich haben viele dann noch Anträge gestellt, denen wurden aber gesagt, dass derzeit keine In-Aussichtstellungen möglich sind. Das heißt, während derzeit sich eine Beratung tatsächlich begonnen hat, der konnte sozusagen wissen, dass er diese In-Aussichtstellung nicht bekommen hat. Was ich nicht beurteilen kann, ist das Verhältnis zwischen Beratern und dem jeweiligen Unternehmen, was da kommuniziert wurde. Das liegt aber auch nicht in der Verantwortungsbereich des BMWI oder auch des BAFAs, sondern das muss dann in jedem Einzelfall nochmal genau nachvollzogen werden. Dass, wenn da jetzt, wie Sie sagen, betrügerische Berater unterwegs sind, wie gesagt, da lässt sich natürlich nicht vom BAFA, das kann nur ausschließen, dass dieser betrügerische Berater später eine Beratung abrechnet. Er kann ja nicht kontrollieren, was der Berater dem Unternehmen sagt, ne? Und gegebenenfalls vielleicht Informationen gibt, die nicht zutreffend sind und somit in der Beratung lockt, die nachher dann aber nicht förderfähig ist. Aber das, denke ich, da gibt es bestimmt zivilrechtliche Ansprüche und zivilrechtliche Möglichkeiten, dass man das dann genau auseinandersetzt, was tatsächlich dann geschuldet wird in jedem Einzelfall. Vielleicht aber nochmal der Hinweis, es gibt weiterhin Beratungen auch zum Thema Corona und Unternehmensberatungen im Bereich des BAFA. Wie gesagt, nur dieses eine Modul weil das ausgeschöpft ist, sind keine weiteren Anträge möglich. Es gibt auch noch andere Module, die solche Beratungen bieten, an die sich Unternehmen auch wenden können.
Die letzte Frage von Herrn Toffinier.
Herr Burger, nur eine ganz kurze Frage zum Thema Syrien. Da hat die USA ja neue Sanktionen verhängt. Gibt es dazu eine Reaktion, bitte?
Ja, diese neuen...
So, jetzt ist er.
Diese neuen US-Sanktionen fordern Rechenschaft des Regimes für die Repression und für begangene Kriegsverbrechen. Und sie setzen ein Zeichen gegen eine verfrühte Normalisierung. Das Regime zeigt weiterhin keinerlei Bereitschaft zu Zugeständnissen, blockiert seit Jahren den von den Vereinten Nationen geführten politischen Prozess und macht immer wieder auf zynische Weise klar, dass es kein Interesse an einer friedlichen Lösung des Konflikts hat. Und solange das syrische Regime sein brutales Verhalten nicht ändert und seine schwerwiegenden Verstöße gegen die Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht nicht beendet, kann es keine Aufhebung der Sanktionen geben. Gleichzeitig ist klar, welche Maßnahmen auch immer verhängt werden, sie dürfen nicht zulasten der Zivilbevölkerung gehen, die in den letzten 9 Jahren schon unermessliches Leid erfahren hat. Auch die EU hat ja restriktive Maßnahmen im Syrien-Kontext gegen bestimmte Personen und Entitäten verhängt, die sich in Syrien schwerer Verbrechen schuldig gemacht haben oder die von den kriegerischen Handlungen profitieren. Und diese Sanktionen sind gezielt und sie haben keine negativen Auswirkungen auf die Versorgung der Zivilbevölkerung, weil dort klare humanitäre Ausnahmen vorgesehen sind. Diese humanitären Ausnahmen funktionieren auch. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Ich hätte noch eine Nachlieferung.
Wenn ja, gerne.
Auf Ihre Frage nach Belarus. kann ich Ihnen sagen, ja, es hat gestern ein Gespräch gegeben des belarussischen Außenministers mit den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten, der EU, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. Gegenstand waren die Vorgänge um die Verhaftung von Viktor Babariko. Ich kann Ihnen auch, falls Sie das interessiert, kurz die Beurteilung der Bundesregierung zu diesen Vorgängen sagen. Wir beobachten diese jüngste Eskalation im Wahlkampf in Belarus mit großer Sorge. Die Verhaftung des potenziellen Kandidaten Babariko wirft zahlreiche ernsthafte Fragen hinsichtlich der Voraussetzungen für faire und freie Wahlen in Belarus auf. Politisch motivierte Strafverfolgung zur Ausschaltung politischer Gegner wäre ein schwerer Rückschlag für Meinungsfreiheit und Demokratie in Belarus. Diejenigen, die sich in politischem Gewahrsam befinden, müssen einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren unterzogen werden. Grundsätzlich sollten alle Kandidaten, die die Kriterien, wie etwa die erforderliche Zahl an Unterschriften vorweisen, zur Wahl zugelassen werden. Und wir rufen die belarussische Regierung mit Nachdruck auf, freie und faire Wahlen im Einklang mit den geltenden Standards der OSZE zu gewährleisten. Dessen Grundpfeiler sind das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht, sich friedlich zu versammeln. Die Verhaftungen der letzten Wochen und Monate drohen dem eklatant entgegenzustehen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Ja, dazu.
Wenn ich noch eine Frage stellen dürfte, die Kollegen mir gerade übermitteln, zu Flüchtlingskindern aus Griechenland. Inwieweit Sie wissen, welche anderen EU-Staaten bereit sind, genauso wie Deutschland, auch Flüchtlingskinder aufzunehmen und wie da der zeitliche Plan aussieht, wann sie kommen werden?
Ja, danke für die Frage. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung ja zugesagt, im Rahmen eines europäischen Vorgehens mindestens 350 betroffene Kinder von den griechischen Inseln aufzunehmen. An der Umsetzung wird intensiv gearbeitet und der Rückgang der Corona-Pandemie erlaubt jetzt eben auch ein rascheres Vorgehen. Der Bundesinnenminister hat ja letzte Woche angekündigt, dass zusätzlich zu der ersten Gruppe von 47 Kindern in den nächsten Wochen die Überstellung von 243 erkrankten Kindern erfolgen soll. Die ersten 47 waren unbegleitete Minderjährige. Hinzu kommen noch weitere 6 unbegleitete Minderjährige, die kurz vor der ersten Überstellung erkrankt waren und nicht kommen konnten. Es zeichnen sich aber jetzt auch weitere Aufnahmen durch unsere europäischen Partner ab. Finnland, Portugal, Irland und Frankreich haben angekündigt, in den nächsten Wochen mit den ersten Transfers zu beginnen. Insgesamt haben sich 12 EU-Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Kindern von den griechischen Inseln bereit erklärt.
Ist schon klar, inwieweit die innerhalb von Deutschland verteilt werden, außer Thüringen, wo das ja schon bekannt ist?
Ja, für die Verteilung der aufzunehmenden Personen hat sich der Bund mit den Ländern auf ein Konzept verständigt, das nach dem Kindeswohl und auch familiären Bindungen vorgeht, aber auch darüber hinaus die Aufnahmebereitschaft der Länder berücksichtigt. Aber wie genau die Verteilung stattfindet, das muss noch geklärt werden.
Dazu, bitte.
Wissen Sie schon, wann Sie kommen und zu welchem Flughafen? Also in welcher Stadt?
Nein, das Ziel ist, in den nächsten Wochen die Überstellung zu machen.
Gut. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch und ich wünsche allen, so Sie es haben, ein erholsames Wochenende.